Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe mit einem Ausflug zu den Salzburger Festspielen, wo Peter Oetvös drei Schwestern nach Tschechow heute Abend auf die Bühne gebracht hat mit zwei Orchestern, mehreren Countertenören und aus drei Perspektiven erzählt. Auf der Nordseeinsel Föhr ist eine Ausstellung über skandinavische Freilichtmalerei der Jahrhundertwende zu sehen, mit Werken unter anderem aus der Sammlung Fielmann. In Warschau findet morgen, 5 Jahre nach dem Beginn der Proteste in Belarus, eine große internationale Konferenz zur Zukunft des Landes statt, unter anderem organisiert von der Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja.
Vor 5 Jahren sind die Belarussen auf die Straße gegangen, um ihre bei der Wahl abgegebenen Stimmen zu verteidigen, um ihre Einheit zu zeigen. Das hat uns für immer verändert.
Und wir fragen, wie steht es denn um die Chancen für einen Politikwechsel in Belarus? Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen auch den Kopenhagener Streit um zu große Brüste. Die dänische Kulturbehörde will die große Meerjungfrau deshalb aus dem Stadtbild entfernen. Eine erstaunliche Geschichte aus diesem aufgeklärten Norden. Es war die umstrittene Wiederwahl von Alexander Lukaschenko, die im Sommer 2020 die größten Massenproteste seit 1991 in Belarus auslöste. Der Kampf für Demokratie und die Absetzung des Präsidenten misslangen. Das Regime reagierte mit äußerster Härte. Die Opposition wurde mundtot gemacht oder floh ins Ausland. Bis heute ist ein großer Teil der Intellektuellen nicht in die Heimat zurückgekehrt. Svetlana Tichanowskaja war damals der Kopf der Protestbewegungen. Sie kämpft aus dem Exil für einen Politikwechsel und sie hat eine internationale Konferenz organisiert, die morgen in Warschau stattfindet. Ja, wo steht die Opposition heute? Darüber habe ich mit der in Berlin lebenden Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjanceva gesprochen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Rumjanceva, was ist das denn für eine Konferenz, die da jetzt in Warschau stattfindet? Wie bedeutend ist die?
Das ist inzwischen eine Konferenz, die jährlich stattfindet, ausgetragen vom Office von Svetlana Tichanowskaja. Und es ist bewusst im Umfeld dieses Jahrestages angesiedelt, um eine Art jährliche Rückschau zu halten, politische Themen abzustecken und ins Gespräch zu kommen. Letztes Jahr hat die Konferenz relativ hohe Wellen geschlagen, weil sie zusammenfiel mit den ersten bedeutenden Freilassungen von politischen Gefangenen. Und zum anderen ist damals ein Protokoll verabschiedet worden, in dem sich die demokratische Opposition auf neue Formen der Zusammenarbeit geeinigt hat. Und unter anderem hat sich Svetlana Tichanowskaja dort als nationaler Leader sozusagen bestätigen lassen, weil ja klar ist, dass ihre Legitimität quasi, die aus dem angenommenen Sieg bei der Wahl vor 5 Jahren, das läuft ja irgendwann aus. So, insofern suchte man da jetzt nach neuen Konstruktionen, einer neuen Legitimität und hat diesen Weg gefunden, hat aber auch für viel Kritik gesorgt.
Aha. Bevor wir auf diese Person von Svetlana Tichanowskaja noch näher eingehen, bleiben wir noch mal kurz bei dieser Konferenz. Was würden Sie sagen? Ist es der Versuch, die im Ausland verstreuten Oppositionellen zusammenzubringen oder ist es wichtiger, damit auch eine Weltöffentlichkeit oder eine europäische Öffentlichkeit zu erreichen?
Also es ist in erster Linie aus meiner Wahrnehmung wichtig für den innerbelarussischen Diskurs, für den Austausch. Allerdings müssen wir auch sagen, dass im Vergleich zum letzten Jahr die Teilnehmerschaft weniger divers ist, also weniger widersprüchliche, sage ich mal, Meinungen dort vertreten sind. Da hat sich viel getan im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, einfach auch nochmal der belarussischen Öffentlichkeit die Position zu zeigen, Themen zu verhandeln, die nach 5 Jahren jetzt einfach immer drängender werden.
Wird es denn dort überhaupt wahrgenommen? Interessiert das jemanden?
Für die Bevölkerung ist es sehr schwer und sogar gefährlich, solche Inhalte sich anzuschauen. Dafür kann man ins Gefängnis kommen. Das ist das eine. Inzwischen sind 15.000 Internetseiten und Plattformen auch von unserem Verein von Rasam als extremistisch eingestuft worden. Das heißt, wenn sie Inhalte konsumieren, machen sie sich schon strafbar. Also gibt es die technische Hürde. Und zum anderen ist natürlich die Wahrnehmung von Svetlana Tichanowskaja nicht mehr so präsent und intensiv, weil sie einfach keinen direkten Einfluss mehr auf das Leben der Menschen im Land hat. Ihre Rolle ist sehr bedeutend für die Exil-Community und um den Kontakt zu den demokratischen Regierungen zu halten.
Sie hat ja eine Videobotschaft gesendet. Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein.
Manch einer sagt, es sind 5 Jahre vergangen, wir haben verloren. Aber das stimmt nicht. Kann man denn verlieren, wenn die eigenen Werte unverändert bleiben? Sind denn etwa unsere Ziele und Träume von einem freien Belarus verschwunden? Natürlich nicht. Aber ich höre auch Kritik und viele Ratschläge, wie man die Diktatur besiegt. Das heißt, dass dieses Thema euch schmerzt. Denn wenn alles glatt, wenn alles gerade wäre, gäbe es keinen Streit und keine Diskussionen. Gleichgültigkeit gebiert nur Schweigen. Und ich möchte, so wie ihr, dass der lang ersehnte Wandel so schnell wie möglich kommt.
Ja, Inna Rumjantseva, man hört aus diesen wenigen Worten von Svetlana Tichanowskaja ja schon heraus, es gibt Kritik in der Opposition, Kritik offenbar auch an ihrer Person.
Ja, ich würde eher sagen an der Politik ihres Kabinetts. Und vielleicht ist es hier auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, als Svetlana Tichanowskaja vor 5 Jahren von 100.000, wahrscheinlich Millionen Belarussen gewählt wurde, wurde sie gerade gewählt, weil sie keine Politikerin war, weil sie so nahbar war, weil sie aus dem Volk kam. Heute ist sie eine gestandene Politikerin mit großer Erfahrung und muss sich natürlich auch mit Kritik auseinandersetzen, an ja, ihren Entscheidungen, an ihrem Weg, den sie geht. Insofern würde ich das von ihrer Person trennen und wirklich auf das politische Programm beziehen. Und da gibt es tatsächlich zunehmend Kritik. Führende Köpfe ihres Kabinetts sind zurückgetreten, haben inzwischen ja eigene Strukturen gegründet. Im Kern geht es um die Frage, wie gehen wir um mit den politischen Gefangenen im Land? Das ist wahrscheinlich das allerbrennendste, das allerschmerzhafteste Thema für alle Belarussen. Vielleicht kurz zum Vergleich, also rein von der Zahl sind über 1.100 Menschen als politische Gefangene heute erfasst. Auf die Bevölkerungszahl gerechnet, kommen wir damit auf einen Wert von 140 auf 1 Million Einwohner. Im Vergleich in Russland haben wir 4 politische Gefangene.
Das heißt, das ist viel, viel mehr.
Es ist allumfassend, es ist das Thema, das die Gesellschaft prägt und es ist nur ein Indikator für diese umfassenden Repressionen, die das Land seit 5 Jahren im Griff haben, mit denen Lukaschenko das Land überzieht, muss man sagen. Also die Menschen leben wirklich in Angst und es ist keine, also politische Arbeit sowieso nicht, aber auch im Kulturbereich, im Medienbereich, es ist im Prinzip alles zerstört und unter die staatliche Kontrolle gebracht worden. So, jetzt ist also die Frage, was macht man mit diesen politischen Gefangenen? Wie kriegt man sie aus dem Gefängnis? Viele haben Lagerhaft von über 10 bis zu 25 Jahren bekommen. Mindestens 8 Menschen sind gestorben. Viele sind in absoluter Isolation und das seit Jahren. Die sogenannte Inkommunikado-Haft. Das sind Zustände, wie wir sie eigentlich aus dem Gulag von Stalin kennen. Also dieses Wort benutzen auch viele. Und der Ansatz von Svetlana Tichanowskaja über die letzten 5 Jahre, mitgetragen insbesondere auch von der EU, waren Druck, Sanktion und Isolation. Das hat seine Wirkung gezeigt, aber nicht in der Weise, wie man es sich vielleicht im Land, also von der Bevölkerung erhofft hat. Die Situation ist heute deutlich schlimmer als noch vor 5 Jahren. In so einer Krise war das Land seit seiner Unabhängigkeit nicht. Und deshalb fragen viele, ist es nicht Zeit, neue Wege zu gehen?
Mhm. Kann man auch sagen, dass es so eine Art Brain Drain ist oder dass vielleicht auch so eine kulturelle Elite im Land gar nicht mehr da ist?
In der Tat wurden die wichtigen, sag ich mal, Figuren aus der Öffentlichkeit, aus dem kulturellen Leben, wenn sie nicht in Haft sitzen, also mir sind, ich glaube, um die 140 Kulturschaffende bekannt, die derzeit in Haft sind, fast 40 Journalisten auch, dann sind sie im Ausland. Und das hat einen doppelten Effekt gehabt. Zum einen durch die Freiheit hier und dieses, ja, auch das erstmalige Entstehen einer sichtbaren Diaspora sind ganz viele auch kulturelle Initiativen, Projekte, eine Filmakademie entstanden, die ein ganz neues Schaffen beflügelt haben. Andererseits, ohne eben den Kontakt nach zu Hause zu haben, ist es ganz schwer, sowas langfristig aufrechtzuerhalten. Und es kommt hinzu, alle Kulturschaffenden befinden sich in einer ganz prekären finanziellen Lage. Das hat nochmal erschwert, dass Anfang des Jahres USAID seine Hilfe eingestellt hat, dass andere Fördermittelprogramme zusammengestrichen wurden. Also das ist wirklich inzwischen existenziell und eine Frage, wie kann belarussische Kultur im Exil überleben, auch in Konkurrenz natürlich mit den jeweiligen Kulturszenen der Gastländer. Ja, da muss man sich ja dann auch bewähren.
Wie hat sich denn die Arbeit der Opposition vielleicht dann auch durch Svetlana Tichanowskaja in den letzten 5 Jahren verändert? Oder auch die Haltung?
Also da sind sich eigentlich alle einig. Die Gesellschaft, die hat sich wahnsinnig politisiert und auch die politisch aktiven Teile sehr professionalisiert. Da sind jenseits auch des Offices von Svetlana Tichanowskaja unzählige Initiativen und Strukturen entstanden. Auch eine neue Debattenkultur. Es gibt ein ganzes Biotop, sage ich mal, an Talkshows auf YouTube, die tatsächlich, ich habe auf die Gefahren hingewiesen, aber sie werden dennoch auch im Land geschaut. TikTok hat sich zum erstaunlicherweise wichtigsten politischen Medium entwickelt, weil auch das in Belarus noch empfangen wird und sehr stark konsumiert wird. Und da werden all diese Themen verhandelt und zwar in einer sehr, sehr komplexen Weise. Und das ist mir wichtig zu unterstreichen, weil oft eben die Frage gestellt wird, ist die Opposition gespalten? Dann kann ich nur sagen, ja, zum Glück. Also es gibt einen Diskurs und der sollte nicht unterdrückt werden, denn der ist wahnsinnig wichtig in dieser Extremsituation in dieses Land.
Sie haben beschrieben, dass sich im Prinzip die Fronten verhärtet haben. Eine Regierung, die noch härter durchgreift, als es jemals war. Aber auch eine Opposition oder eine Bevölkerung, die obgleich mit Gefahren verbunden, sich informiert, Diskurse führt. Ist so etwas wie Versöhnung, wie Annäherung, glauben Sie, überhaupt möglich in den nächsten Jahren oder ist es eine fromme Hoffnung?
Ich bin selbst persönlich, ich bin Deutsche, muss ich dazu sagen, immer wieder beeindruckt, zu welchen Schritten viele Menschen bereit sind, um ihre Angehörigen, um ihre Freunde aus dem Gefängnis rauszuholen, auch um die Verbindung in die Heimat nicht zu verlieren und die Hoffnung zu haben, irgendwann zu Lebzeiten nochmal in dieses Land zurückkehren zu können. Und das Thema der Versöhnung ist eins, was die Belarussen über Jahrhunderte immer wieder begleitet hat. Das Land hat so viele schwere historische Krisen durchlebt, dass es nicht ohne dieses immer wieder aufeinanderzugehen gegangen wäre. Wir hören diesen Aufruf zur Versöhnung immer deutlicher, immer häufiger. Und es könnte tatsächlich über das Morgen hinaus gedacht tatsächlich ein Weg sein, um da wieder Türen zu öffnen.
Die Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjanzeva über 5 Jahre Proteste in Belarus und die Arbeit der Opposition. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Eine spannende Premiere gab es heute Abend bei den Salzburger Festspielen. Tschechows 3 Schwestern, das erfolgreichste Musiktheaterstück des ungarischen Komponisten Peter Ötvös. Nicht mehr ganz neu, Ötvös ist ja im vergangenen Jahr gestorben und die 3 Schwestern feierten 1998 Uraufführung. Das Besondere des Stücks, es gibt 3 Perspektiven, aus denen erzählt wird und es gibt auch 2 Orchester. Jörn Florian Fuchs ist für Fazit da gewesen in Salzburg und kann uns jetzt berichten, wie diese Tschechow-Erzählung über Einsamkeit, Schmerz und Leere geklungen hat. Guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Welche Sichtweisen werden denn da auf die Bühne gebracht und was für einen Effekt hat das?
Also das Stück ist so konzipiert, dass wir eben aus der Sicht von 2 Schwestern zunächst das Ganze sehen. Also wir haben eigentlich dieselbe Geschichte mit kleinen Variationen, könnte man sagen, von Tschechow aus der Sicht von Irina, von Mascha und von dem Bruder Andrei, der Schwestern. Und mit wiederkehrenden Elementen im Stück. Also es gibt da zum Beispiel einen Doktor, der kommt ins Haus, ist betrunken und zertrümmert eine Wanduhr. Das wiederholt sich als Moment und das natürlich, wenn eine Uhr zertrümmert wird, denkt man ja eigentlich schon an Tschechow, an die Zeit, von der es einerseits zu viel und andererseits zu wenig gibt, also an das Warten, an die ungewisse Zukunft. Mit diesen Elementen arbeiten Ötvös und Klaus H. Henneberg ist unbedingt zu nennen. Das ist der Librettist, der mit Ötvös eben diese spezielle Version des tschechowschen Stücks für die Bühne geschaffen hat. Und einen kleinen Prolog gibt es am Anfang auch, wo wir die 3 Schwestern sinieren erleben über die Fraglichkeit einer Zukunft.
Und ich stelle mir vor, wenn etwas 3-mal erzählt wird, wenn auch aus 3 Perspektiven und es sowieso um Einsamkeit und Leere geht, dann wird dieser Effekt eigentlich noch verstärkt. Ist das so?
Ja, der wird musikalisch verstärkt, das kann man schon sagen, aber nicht im Sinne einer Langeweile, sondern dadurch, dass man irgendwie dann bald merkt, aha, es gibt bestimmte Instrumente, die den Protagonisten zugeordnet sind. Da hat zum Beispiel die Olga die Flöte, Mascha Klarinette, der Bruder André hat ein Fagott. Und wenn die Schwestern zusammen auftreten, dann haben wir oft auch eine kleine Streicherbesetzung. Also diese wiederkehrenden Elemente, die Ötvös da drin hat, die nehmen uns ein bisschen gleichsam ans Ohr als Zuhörer. Aber es ist auch deswegen nicht langweilig, weil es zwei Orchester gibt. Es gibt viele Raumwirkungen. Ein Orchester ist im Graben. Es gibt ein Orchester ganz hinter der Aufführung gleichsam, sodass also interessante Echoeffekte entstehen. Und Ötvös, er hat sich in wenigen Momenten auf fast eine elegische, fast jazzartige Atmosphäre mal konzentriert. Und dann gibt es aber viele Schmerzenstöne, eine große Härte und Kargheit in der Partitur. Vermutlich ist das doch auch von der Komplexität und zugleich von der Zugänglichkeit von Ötvös sein stärkstes Stück. Und das nehme ich jetzt vorweg, heute unter dem Klangforum Wien Orchestra unter Maxime Pascal und dem Co-Dirigenten hinter der Szene, das war Alphonse Semain, auch exzellent, exemplarisch wirklich umgesetzt.
Aufgefallen ist mir in der Ankündigung, dass da nur Männer singen, also Männer auch in Frauenrollen eben, bedeutet vermutlich auch Frauenstimmen, also Countertenöre?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die drei Schwestern wirklich singen zu lassen und spielen zu lassen durch Frauen. Das ist eigentlich überwiegend, wenn das Stück in einem Ensemble, einem Theaterensemble, Opernensemble aufgeführt wird, der Fall. Warum? Naja gut, das ist leichter zu besetzen. Drei Countertenöre hat kaum ein Haus im regulären Repertoire, im Ensemble und das kostet einfach Geld. In Salzburg ist es natürlich anders, das sind ja alles Gäste, da ist ja kein Ensemble und entsprechend haben wir drei ebenfalls herausragende Countertenöre, die wir jetzt mal hören, ziemlich noch vom Anfang aus dem Prolog. Da haben wir jetzt unter anderem Cameron Shabazi als Mascha gehört. Dann gibt's Dennis Orleana als Irina und Arje Nussbaum-Cohen als Olga. Es gibt auch noch die Natascha von Kangmin Justin Kim gesungen. Da sind wir wieder im Countertenor-Bereich. Und so geht das eigentlich durch. Wenig männliche Besetzung, eben den Arzt habe ich schon erwähnt. Das sind alles kleinere Partien. Also es ist ein Abend der Frauenstimmen, die das auch alle extrem gut machen und die Nuancen, die man braucht in diesen teilweise sehr schwierigen, auch sehr hochliegenden Partien wirklich exzellent bewältigen. Musikalisch ist das absolut triumphal und spitze.
Inszeniert hat das Ganze der russische Regisseur Jewgeni Titow, ein Mann, den manche auch mit einer gewissen Drastik auf der Bühne verbinden, auch heute.
Das spielt ja in der Felsenreitschule, die hat diese berühmten Felsenarkaden, die sind hier zugemauert, das gibt's immer wieder mal, damit man dahinter szenisch auch nicht zu sehen ist, sondern der Raum fast ein bisschen bunkerhaft ist, trotz seiner Größe. Und da ist eine Kriegslandschaft, da ist offensichtlich eine Bombe oder sind mehrere Bomben eingeschlagen. Wir sehen nämlich Gleise, diese Gleise beginnen links und gehen rechts weiter und in der Mitte ist alles Mögliche zerstört. Es brennt auch immer wieder auf der Bühne, dann wird das Ganze gelöscht. Es gibt ein Krankenbett, es gibt Verletzte, Verwundete. Das ist also ein Kriegsszenario, es könnte von heute sein oder in der nahen Zukunft liegen oder vielleicht auch in der nicht zu fernen Vergangenheit. All das ist möglich, eine gewisse Gegenwart und Zeitlosigkeit. Und der Raum erstmal ist so massiv, dass er ein bisschen der Feinzeichnung von ein paar Szenen vielleicht im Wege steht. Aber ehrlich gesagt, das ist trotzdem von der Personenführung so gut und so intelligent gemacht und viele, viele dieser kleinen Szenen sind so gut herausgearbeitet, dass ich das dann doch letztlich gerne in Kauf nehme. Die Bühne ist von Ruvus Didvizus und durch diese extreme Wucht und das Aufwendige erstmal schon eindrucksvoll. Wir haben etwas sehr Besonderes, was man ja auf den Bühnen in unseren Landen fast nicht mehr erlebt. Man hat einen Theatervorhang, was ich erstmal sehr schön finde. Wir sind wirklich so, dass wir nicht diese überwältigende Bühne sehen, sondern wir haben ganz am Anfang einfach das Orchester, das sich einstimmt und dann öffnet sich eben dieser schwarze Vorhang. Und der schließt sich am Schluss auch wieder. Also wirklich mal von A bis Z auch ein Theaterstück. Oft ist das ja so, man kommt in den Saal und irgendjemand macht irgendetwas Sinnvolles oder auch nicht so Sinnvolles auf der Bühne. Und hier haben wir wirklich diese Situation, auch das Geheimnisvollen, dass wir nicht wissen, was da passiert. Und es ist ein Abend, der sehr intensiv ist, der einen wirklich auch mitnimmt, der dann immer wieder momenthaft eine Leichtigkeit hat, wenn so ein bisschen auch Ironie und Augenzwinkern in der Musik ist. Das wird szenisch auch aufgenommen. Also das ist sicher die stärkste Salzburger Festspielproduktion bis jetzt und es ist auch eine würdige Festspielproduktion. Bei den bisherigen fand ich das jetzt nicht so unbedingt. Und ein kurzer Applaus kann man sagen, aber ein sehr, sehr heftiger durchaus mit ganz, ganz wenigen Missfallensbekundungen gegen das Regieteam, wenn ich das richtig gehört habe.
Jörn Florian Fuchs über Tschechows Drei Schwestern in der Musiktheaterversion von Peter Oetwösch bei den Salzburger Festspielen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Genderverbot in der eigenen Behörde legt Kulturstaatsminister Weimar nach. Er drängt öffentlich geförderte Institutionen wie Museen, Stiftungen oder Rundfunk dieser Linie zu folgen. Es gehe dabei um eine, Zitat, gemeinsame Verantwortung für die Verständlichkeit staatlich geförderter Kommunikation, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presseagentur. Weimar hatte zuletzt in seiner eigenen Behörde die Verwendung gendergerechter Sprache mit Sonderzeichen in offiziellen Schreiben untersagt. Dies empfiehlt er nun auch anderen mit staatlichen Geldern geförderten Institutionen. Wer im öffentlichen Auftrag spricht, sollte eine Sprache wählen, die für alle nachvollziehbar ist und breite Akzeptanz findet, so der Kulturstaatsminister. Die umstrittene Skulptur eines gekreuzigten US-Präsidenten Donald Trump wird nun doch nicht am Bahnhof von Basel gezeigt, wegen befürchteter Störungen und Sicherheitsprobleme. Das Werk des britischen Künstlers Mason Storm mit dem Titel »Saint or Sinner«, auf Deutsch Heiliger oder Sünder, stellt Trump in einem orangefarbenen Häftlingsanzug dar. Er ist an einem weißen Kreuz festgeschnallt, das an eine Pritsche bei Hinrichtungen mit der Giftspritze erinnert. Die Galerie, die die Skulptur am Basler Bahnhof zeigen wollte, sucht nun einen anderen Ausstellungsort. Der Schweizer Theologe Simon Penkeller sagte im Deutschlandfunk, ihn störe die politische Aussage des Werks. Trump bekomme ohnehin sehr viel Aufmerksamkeit und der Künstler verstärke diese Aufmerksamkeitsökonomie.
Und es blendet eben genau die aus, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, nämlich die Opfer dieser Politik, für die Donald Trump steht. Ich finde problematisch, dass er sich ja selber ständig als Opfer inszeniert hat im Wahlkampf, im Zusammenhang dieser Gerichtsprozesse, also diese Aussage von ihm, dass es sich da um eine Hexenjagd handelt, sehe ich durch dieses Bild eigentlich wie verstärkt oder nochmal irgendwie in eine ikonografische Form gebracht.
Simon Penkeller, katholischer Theologe von der Universität Zürich. Russlands Regierung hat verärgert darauf reagiert, dass in Italien ein Konzert des Dirigenten Valeri Gergiev abgesagt wurde. Man protestiere wegen, Zitat, abscheulicher antirussischer Äußerungen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Der russische Stardirigent Gergiev gilt als treuer Unterstützer von Präsident Putin. In der süditalienischen Stadt Caserta sollte ein Konzert mit ihm stattfinden. Die Ankündigung löste Proteste von italienischen Politikern und Aktivisten aus. Daraufhin wurde die Veranstaltung abgesagt. Die National Gallery in London will sich künftig von Bürgerinnen und Bürgern beraten lassen. Dafür richtet das Museum ein Gremium ein, in dem Personen aus ganz Großbritannien vertreten sein werden. Sie sollen die National Gallery zum Beispiel in Fragen der inhaltlichen Ausrichtung beraten. Das Museum will nächsten Monat an 15.000 britische Haushalte Einladungen zur Teilnahme verschicken. Per Losverfahren werden 50 Personen ausgewählt, von denen am Ende noch 20 übrig bleiben. Die Initiative mit dem Namen NG Citizens hat zum Ziel, die National Gallery zu demokratisieren. Das neue Gremium wird zwar voraussichtlich keinen direkten Einfluss auf die Auswahl von Kunstwerken oder Ausstellungen haben, aber Empfehlungen abgeben. Ähnliche Modelle gibt es auch schon in anderen europäischen Museen, etwa in der Bonner Bundeskunsthalle und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Der Sommer im Norden lebt vom Licht und den langen Nächten, und das haben die Maler Skandinaviens gerade so um die Jahrhundertwende für sich entdeckt, die einzigartige Stimmung um die Sommersonnenwende, und die sogenannten weißen Nächte trieb sie raus mit Leinwand und Pinsel. Die moderne skandinavische Kunst erlebte zwischen 1880 und 1920 eine Hochphase. Realismus, Impressionismus, Symbolismus in der Freilichtmalerei des Nordens. Derzeit zu sehen auf der nordfriesischen Insel Föhr im Hauptort Wiek auf Föhr, besser bekannt als Urlaubsort mit viel weißem Strand und Watt. Mein Kollege Nikolaus Bernau hat sich diese Stimmungslandschaften des Nordens angeschaut. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Was ist das denn für eine Ausstellung? Was ist das Besondere daran?
Naja, das ganz Besondere ist eigentlich das gemalte Licht und seine soziale Funktion. Das hat auch die Direktorin des Museums Kunst der Westküste, Ulrike Wolf-Domsen, im Gespräch mit mir auf den Punkt gebracht.
Midsommer spielt in den nordeuropäischen Ländern eine ganz große Rolle, weil es auch ein identitätsstiftendes und ja nationalromantisches Element ist und dieses prägend auch in dieser Malerei gewesen.
Wie unterscheidet sich denn die nordische Freilichtmalerei von der Kunst, die wir, ich sag mal, zum Beispiel aus Frankreich kennen?
Naja, ganz fundamental. Das sind vor allem mal die Themen. Also Landschaftsmalerei und ganz oft wunderbare, ganz großartige, aber eben durchweg bürgerliche Porträts. Das sind so die Hauptthemen, die in Skandinavien herrschen. Die gibt es in Frankreich natürlich auch, aber da gibt es noch viel, viel mehr Themen. Und das ist eben das große Thema der skandinavischen Kunst. Das kann man in jedem Museum im Norden eigentlich erleben. Und das zweite große Thema des Impressionismus, also des französischen Impressionismus, nämlich die Großstadt, die spielt praktisch keine Rolle. Das lag natürlich auch daran, dass mit Ausnahme von Kopenhagen und Stockholm relativ wenig Großstädte existieren. Aber es spielt auch tatsächlich keine Rolle, wie die sich groß entwickeln. Außer jetzt bei Edvard Munch, von dem sind dann allerdings zwei nur ganz niedliche kleine Bilder zu sehen. Die sind aber auch wieder ganz typische Landschaften. Und dann das Zweite, was wirklich fundamental anders ist, das Licht. Es sind diese endlosen Blau- und Orange- und Rosa-Variationen, die ineinander übergehen. Das fängt in der dänischen Skagenmalerei in den 1850er Jahren an und geht dann bis in die 1920er, 1930er Jahre. Während was völlig fehlt, ist eben dieses flirrende Licht, was bei den Franzosen ja so ganz faszinierend ist. Und dann sieht man so ein ganz kleines Bild von Axel Gallen-Gallela. Der ist berühmt geworden, unter anderem dadurch, dass er derjenige war, der Edvard Munch eingeladen hat zu der berühmten Skandalausstellung nach Berlin 1898, die dann zur Gründung der Berliner Sezession und, wenn man so will, dem Startpunkt der Berliner Moderne geführt hat. Und Axel Gallen-Gallela malt dann eben in einem ganz dunklen Wald, sehr finnisch auf den ersten Blick, ein knallrotes Ruderboot. Und das ist wirklich richtig aufregend. Und der einzige Direktor des Schwedischen Nationalmuseums, Bernd Arell, hat mir das so erklärt.
Was sage ich so mit der Natur und Natur in Norwegen und Schweden und Dänemark und Finnland, das ist ganz anderes. So ich sage so romantische Natur. Die Finnen, die sind so ganz dunkel und traurig oder so, und die Dänen, die sind voll von Sonne und Licht. Norwegen und Finnen, die sind ganz wie einander, aber Schweden und Dänen vielleicht auch.
Das sind natürlich erstmal völlig geläufige Klischees. So, die Finnen sind so, die Schweden sind so, die Norweger sind so. Aber wenn man sich dann in dieser Ausstellung das wirklich sehr düstere Midsommerbild von Prinz Eugen, einem Schweden, anguckt und das mit der sehr heiteren Ansicht auf den Ruovesi-See von Axel Gallen-Gallela vergleicht, dann kommt man schon auf die Idee, dieses Klischee stimmt dann doch nicht so richtig. Andererseits sind dann wieder diese super melancholischen Werke von Helene Schärfbeck, die wird jetzt Ende des Jahres in New York eine Riesenausstellung erleben, ist die große feministische Neuentdeckung, oder diese Lichtsehnsucht bei Paul Kreuer und Anna Anker, bei denen man dann sofort denkt, ja okay, das mit den Dänen und der Lichtsehnsucht, das spielt schon eine große Rolle. Also insofern, ja, die Ausstellung macht auch wirklich sehr breite Spektren auf.
Ja, wie kommt es denn, dass die französische impressionistische Malerei so berühmt geworden ist und wir vergleichsweise von der Malerei Skandinaviens aus dieser Zeit gar nicht so viel wissen?
Ja, das hat relativ viel damit zu tun, dass es ein klassisches Vorurteil gegenüber dem Norden gibt. Der Norden hat gefälligst wild zu sein. Und wenn er nicht wild ist, also wie zum Beispiel der fantastische finnische Maler Albert Edelfelt, der in Paris gelebt hat größtenteils und dort einen Riesenerfolg hatte und vor allen Dingen sehr intensiv dafür gesorgt hat, dass seine finnischen und schwedischen und dänischen und norwegischen Kollegen, dass die eben wirklich nach Paris kamen, dort eine gute Ausbildung bekamen, untereinander Kontakt bekamen, ihre Werke auch verkaufen konnten. Ja, und Albert Edelfelt kennt man in Deutschland praktisch überhaupt gar nicht. Oder Axel Egalen Kallela. Axel Egalen Kallela ist ein Superheld in Skandinavien. In Deutschland weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ein Museum gibt, das einige Sachen von ihm hat. Und das ist einfach schlichtweg ein deutsches Vorurteil gegenüber dem Norden. Wenn der Norden kultiviert ist, das heißt, wenn er malen kann, wenn man so will, dann interessiert der Schlagartig nicht mehr.
Das alles ist also jetzt in diesem kleinen Städtchen Wick auf Fürth zu sehen. Ich kann mich zumindest aus meinen Kindertagen nicht erinnern, dass das so ein kulturelles Mekka war. Das Museum der Kunst der Westküste, was ist denn das für ein Museum? Warum zeigt es jetzt diese besondere Ausstellung?
Ja, das ist ein ganz lustiges Museum. Ganz klar, also Wick auf Fürth wird mittelfristig voraussichtlich nicht das Zentrum der Welt werden. Aber man versucht eben dort mit einem privaten Museum, wohlgemerkt, das ganz eng verbunden ist mit der sogenannten Fertigen-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die für den Erhalt und den Weiterbestand und die Fortentwicklung der friesischen Kulturen eintritt. Man versucht eben mit diesem Museum und dieser Stiftung eine eigene Identität in Wick auf Fürth auch aufzubauen. Und das Ganze wurde begründet 2009 von dem aus Wick stammenden Großfabrikanten Fredrik Paulsson und der hat da sein Vermögen investiert. Und diese Sammlung von dem Fredrik Paulsson, die wächst sehr anständig und sehr schnell auch. Und die gibt eben der Direktion unter Uri Gewelf-Thomsen die Chance, bei größeren Museen oder bei Sammlungen wie jetzt der Sammlung Vielmann, also dem Brillen-Vielmann, ganz tolle Leihgaben einzuwerben. Das ist übrigens einer der weiteren Clues dieser Ausstellung. Man kann zum ersten Mal einen Einblick in diese sehr schnell gewachsene und sehr interessante Sammlung kriegen.
Nikolaus Bernau über Midsommer, Stimmungslandschaften des Nordens 1880 bis 1920 zu sehen bis zum 11. Januar im Museum Kunst der Westküste in Wick auf Fürth. Vielen Dank, Nikolaus.
War eine große Freude.
Kopenhagen hat bekanntlich eine kleine Meerjungfrau, die, so unspektakulär sie eigentlich wirkt, eine weltbekannte Touristenattraktion ist. Seit einigen Jahren gibt es aber auch eine große Schwester. Sie ist 4 Meter hoch und sie hat auch viel größere Brüste. An dieser Stelle wird es schwierig, denn wann sind Brüste zu groß? Und eigentlich leben wir doch in einer Zeit, in der das Wort zu, besonders wenn es um den weiblichen Körper geht, verpönt ist. Sophie Donges über ein Marketingprodukt, das jetzt dem Stadtmarketing zu Schaden droht. Zumindest fürchten das einige.
Die große Meerjungfrau heißt nicht nur so, sondern sie ist wirklich raumeinnehmend. 4 Meter hoch ist die Statue aus Granit, 14 Tonnen schwer. Und sie ist obenrum unbekleidet, genau wie die kleine Meerjungfrau, das weltberühmte Wahrzeichen Kopenhagens. Allerdings hat die große Meerjungfrau große Brüste und das stört so manchen. Doch von vorn. Neu ist diese Statue nicht. Schon 2006 stand sie für einige Jahre vor dem Restaurant von Peter Bech. Der Geschäftsmann und Gastronom hat sie gezeichnet und in China produzieren lassen. Eine moderne Meerjungfrau, das war seine Idee, sagt er.
Wir haben einen kvindelig Statsminister, wir haben einen kvindelig Vormann für Europa.
Wir haben eine weibliche Ministerpräsidentin, eine weibliche Präsidentin der EU. Wir haben eine Chefin der Internationalen Bank. Wir haben viele Frauen in hohen Positionen. Sie sind intelligent und dieses Fabelwesen hier ist ein Beispiel und Ausdruck dafür. Das wollte ich zeigen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Die große Meerjungfrau stützt ihre Arme auf einem Felsen ab, der Rücken gerade, der Blick nach vorne gerichtet. Das unterscheidet sie von der berühmten kleinen Meerjungfrau, die etwas zart und schüchtern nach unten schaut. Angeblich seien die Touristen von der Original-Meerjungfrau ein wenig enttäuscht gewesen, eben weil sie so klein ist. Deshalb habe Bech die Idee gehabt, eine große Version zu schaffen. Dass die große Meerjungfrau auch recht große Brüste hat, das stört den Künstler nicht.
Man sieht ja nicht Kunstdelen.
Man sieht keine Geschlechtsteile, der Hintern beispielsweise ist eine Flosse. Und jetzt schämt man sich wegen eines Busens. Dabei sieht man Brüste auf jeder zweiten Buswerbung in Kopenhagen. Dass sie pornografisch sein soll, das kann ich entschieden zurückweisen. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Nach einigen Jahren in Kopenhagen musste die große Meerjungfrau umziehen und steht jetzt seit 2018 in Draue, südlich der Hauptstadt. Doch da ist sie auch unerwünscht. Im Frühjahr hat die dänische Behörde für Schlösser und Kultur entschieden, die Figur auch von ihrem aktuellen Platz bei der Festung Draue zu entfernen. Der Grund, sie passe nicht zum kulturhistorischen Charakter des Ortes und man empfände sie weiterhin als anstößig. Mia Tang ist Kommunalpolitikerin und sagt, ein Geschenk, auch ein Kunstwerk, darf die Politik ablehnen. Jeder kennt sie und alle haben sie gesehen. Wir haben ein bisschen über sie gelacht, weil sie, sagen wir mal, etwas dominanter herkommt. Mir fällt kein besseres Wort ein. Jedenfalls bleiben die Leute nicht wegen der Flosse stehen, das ist klar. Manche finden sie schrecklich, andere charmant. Das zeigt sich auch in einer kleinen Straßenumfrage, die große Meerjungfrau polarisiert. Wenn es vulgär wäre, kann ich es verstehen, aber weibliche Formen stören mich nicht. Kunst soll provozieren und interessant sein. Das ist keine Kunst. Kunst im öffentlichen Raum muss von anerkannten Künstlern stammen und eine gewisse Qualität haben. Das hier passt nicht nach Draue. Wie es weitergeht mit der knapp 20 Jahre alten Meerjungfrau, ist unklar. Der Besitzer Peter Pech wollte sie eigentlich der Gemeinde Draue schenken. Sie könne ja auch woanders stehen. Die will sie aber partout nicht haben. Angeblich soll es nun andere Interessenten geben für die inzwischen ziemlich bekannte große Meerjungfrau. Am Ende zeigt die Debatte um sie eines. Auch im Jahr 2025 haben immer noch viele Menschen viele Meinungen über angemessene Proportionen eines weiblichen Körpers.
Ja, so sieht's wohl aus. Sophie Donges über die große Meerjungfrau und den Streit um ihre Brüste. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Samstag gelesen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bloß nicht blinzeln, titelt Susanne Wahab-Zadeh in der Süddeutschen und schreibt zum Start der zweiten Staffel von Wednesday bei Netflix, warum ein Mädchen mit Zöpfen und schlechter Laune die ideale Heldin in krisengebeutelten Zeiten ist. Wednesday besuche die Highschool, habe Sinn fürs Makabre und eben schlechte Laune, erläutert Wahab-Zadeh. Wednesdays Ruhm hat vielleicht damit zu tun, dass sie Katastrophen kalt lassen. Wednesday ist absolut krisenfest und für eine Generation, die in Zeiten aufwächst, in denen eine Krise die nächste jagt, macht sie das zur idealen Heldin. Wednesday verkneift es sich sogar, im Angesicht des Todes zu blinzeln. Aber will man wirklich mit Wednesday tauschen? Schlechte Laune zu haben, ist doch ein recht hoher Preis dafür, dass man dann Krisen an sich abperlen lässt. Krisen wie die um die abgesetzte Wahl der Bundesverfassungsrichter. Frauke Brosius-Gersdorf hat nun ihren Rückzug als Kandidatin verkündet und ihn ausführlich begründet. Juristin Frauke Brosius-Gersdorf kritisiert Medien und Union, fasst es Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau zusammen, und er gibt ihr und ihrer Kritik recht. Brosius-Gersdorf hatte die Position vertreten, dass die Menschenwürde mit der Natalität, also der Geburt des Kindes, beginne, schreibt Hesse. Dass in einigen deutschen Zeitungen, sozialen Medien und in der Union ihre Position als im Grunde linksradikal abgetan wurde, ist ein Indiz dafür, wie stark das Debattenniveau in Deutschland nachgelassen hat. In Wirklichkeit sei ihre Position eine der politischen Mitte. Michael Hahnfeld von der Frankfurter Allgemeinen hat dagegen offensichtlich ein Problem mit der Kritik von Brosius-Gersdorf an seiner Zeitung, zumal sie die FAZ nicht explizit nenne, aber überdeutlich kennzeichne. Daraus versucht Hahnfeld nun, Brosius-Gersdorf einen Strick zu drehen. Er schreibt, das ist insofern bemerkenswert, als sie von Beginn der Debatte über ihre Kandidatur an eine inakzeptable Anonymisierung rügte. Borisios Gersdorf hatte kritisiert, dass sich einige Journalisten in der Auseinandersetzung mit ihr auf anonyme Quellen berufen hatten. Aber glaubt Hahnfeld allen Ernstes, verleumderische anonyme Quellen seien gleichzusetzen damit, dass die Juristin nun in ihrer Erklärung die ihrer Meinung nach unseriöse Auseinandersetzung mit ihr im Politikteil der FAZ kritisiert, ohne die Zeitung beim Namen zu nennen? Zumal Hahnfeld ja selbst schreibt, die FAZ sei in der Erklärung überdeutlich markiert, also zweifelsfrei zu erkennen gewesen. Ein recht peinlicher Sophismus Hahnfelds. Dann doch lieber noch einmal zu Michael Hesse von der Frankfurter Rundschau und seiner Kritik an der Union. Man übernimmt lieber erzkonservative Positionen auf der Seite des rechten liberalen Spektrums. Friedrich Merz, Jens Spahn, Markus Söder oder auch Julia Klöckner bereiten so nur weiteren AfD-Erfolgen den Boden, schreibt Hesse. Die Kritik, welche die Staatsrechtlerin Frauke Borisius-Gersdorf äußerte, ist daher gerechtfertigt und eine Mahnung an diese Gesellschaft, ihre Standards nicht aufzugeben und sich stärker gegen das unreflektierte rechte Gedröhne zur Wehr zu setzen. Damit das dunkle Gestern nicht zum finsteren Heute wird. Wann ist denn wieder gestern? Hat die 4-jährige Anna die Taz gefragt. Hilka Dirks antwortet ihr nun, dass das eine sehr kluge, aber auch schwierige Frage sei, die selbst einige Philosophen ratlos zurückgelassen habe. Dann zitiert sie Augustinus von Hippo so. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's. Will ich's aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht. Dirks erklärt es dem Mädchen dann doch noch selbst. Heute ist gestern gestern, morgen ist gestern heute und übermorgen ist gestern morgen.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.